Hey, hey, Camperfreunde! Willkommen zum Camper Connect Podcast. Hier stellen wir euch campingbegeisterte Menschen vor und sprechen mit euch über Nachhaltigkeit und weitere spannende Themen rund ums Campen und Connecten. Lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt den Podcast. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Campen Connect Podcast. Mein heutiger Gast ist der liebe Andreas, der einigen von euch auch schon bekannt sein dürfte, zum Beispiel von unserem All-in-Camper-Treffen oder vielleicht auch von anderen Treffen, denn er hatte eine super spannende Idee, über die wir nachher noch sprechen werden. Und mit dieser Idee war er schon in einigen Treffen und auch schon auf einigen Messen unterwegs. Also vielleicht seid ihr ihm schon mal über den Weg gelaufen. Herzlich willkommen, Andreas. Und jetzt darfst du dich gerne noch mal selber vorstellen.
Ja, hi, moin. Wie man hört, komme ich aus dem Norden, bin an der Küste aufgewachsen, am Tor zur Welt in Cuxhaven groß geworden. Bin 55 Jahre und schon ein paar Jahre lebend in Hamburg, jetzt wieder in Schleswig-Holstein und lebe und arbeite noch nicht im Camper, aber habe das mal im Hinterkopf gespeichert, das mal irgendwann tun zu können.
Du arbeitest daran, im Camper zu arbeiten.
Genau, das ist der Plan, ganz grob. Was ich natürlich noch nicht mache, denn ich bin noch ortsgebunden. Ich habe einen guten Angestelltenjob, habe zwei tolle Jungs, die in meiner Nähe leben, die oft bei mir sind. Und das muss gut geplant werden und das braucht auch noch ein wenig Zeit.
Genau, ja. Aber du bist ja da schon in der richtigen Community. Darüber sprechen wir ja nachher auch wahrscheinlich noch ein bisschen. Jetzt interessiert mich aber noch, wie und womit bist du denn beim Campen so unterwegs? Was ist dein Setup?
Dankenswerterweise habe ich einen mir zur Verfügung gestellt bekommenen PKW, den ich nutzen darf. Und eine sehr gute Möglichkeit, den zu nutzen und unterwegs zu sein, ist, dass ich da ein Dachzelt montiert habe drauf. Und damit kann ich mobil sein, schlafen dort unterwegs auf Treffen. Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, dass ich die Möglichkeit habe. Da freue ich mich.
Jo, wunderbar. Also im Dachzelt, oben auf dem Auto, immer mit dem besten Ausblick.
Ja.
Kannst ja häufig über alle anderen dann auf dem Treffen hinweg gucken, ne?
Genau, einmal das und sogar das Dach öffnen und die Sterne sehen. Bis hin dazu, das habe ich mindestens einmal gemacht, dass ich auf Dienstreise war und an dem letzten Arbeitstag dort vor Ort hätte, aufgrund der Arbeitszeitbeschränkung, man darf ja nur 10 Stunden pro Tag arbeiten normalerweise. Hätte ich ins Hotel müssen, habe aber dann doch dort ausgecheckt, bin noch 2-3 Kilometer gefahren raus aus der Stadt und habe dann dort an einem Kanal schön übernachten können inmitten der Natur. Auch wenn es ein bisschen frostig war nachts, aber es war super schön, dort dann die Natur zu genießen, am Wasser zu hocken und den Feierabend zu genießen.
Genau, ne, wie wir so schön sagen, Million Star Hotel und nicht irgendwie 3 oder 4 Sterne.
Das genieße ich auch, ohne Frage, ne? Und es gibt so schöne Hotels. Aber in dem Fall passte das super gut, nach einem anstrengenden Tag nochmal rauszufahren.
Ja, genau. Und bist du alleine unterwegs oder reist jemand mit dir oder sporadisch oder wie ist das bei dir?
Wenn möglich und die Jungs Lust haben, kommen sie mit. Gerade der Große, der ist eher campingaffin, ist auch gerade tatsächlich als One-Man-Show gestartet, mit dem Fahrrad ans Nordkap. Also hat er nur sein kleines Zelt und seine Gepäcktaschen, mit denen er unterwegs ist, hat aber einen Reisebegleiter gefunden und gut unterwegs. Der Jüngere ist nicht ganz so begeistert vom Zelten, obgleich er in den Ferien jetzt kundgetan hat, vielleicht mal mit seinen Kumpels in die Alpen zu fahren und natürlich mit Zelt und Kocher und allem, was dazugehört. Aber zu dritt, doch, haben wir auch schon gemacht. Wir waren in Kroatien, wir waren in Spanien, schon auf dem einen oder anderen Festival zusammen. Das geht auch, aber im Moment ist zusammen eher ruhiger.
Ja, schön, aber Möglichkeiten sind da. Und sonst bist du auch gerne mal für dich unterwegs.
Absolut, ja, sehr gerne. Allerdings ohne Haustier, nur für mich so alleine oder eben mit Freund, Freundin unterwegs treffen.
Genau.
Das mag ich gern. Genau.
Wie bist du denn überhaupt zum Dachzelten gekommen? Wie hat das bei dir angefangen?
Uiuiui, lange Geschichte. So richtig fing das, ich will nicht sagen in der Kindheit an, nein, weil dort habe ich noch kein Dachzelt gehabt, aber ich habe dort auch schon öfter im Vorgarten bei Vattern im Zelt übernachtet, so ein altes olivgrünes Zelt aus Stoff mit Stahlstangen und so kleinen runden Fenstern. Bin dann früher oft getrampt, bis hin Richtung Bordeaux runter, La Dune de Pilat, also da waren wir auch nur mit Zelt unterwegs. Hab das dann aber verdrängt durch Familie, das ist es immer mehr in den Hintergrund geraten, obwohl wir auch mit dem Zelt mal unterwegs waren. Aber die letzten Jahre war das sehr im Hintergrund. Bis dann, zu Zeiten von Corona, auf der einen Seite ausgelöst durch eine kleine Krise oder große Krise, wie man das ne nehmen möchte oder erklären möchte, ich wieder Lust hatte, rauszukommen, unterwegs sein zu können und habe dann überlegt, mit welchen Möglichkeiten könnte ich das realisieren. Das Auto hatte ich, konnte das nutzen und dann kam die Idee, da eben das Dachzelt draufzusetzen. Und ich meine, das war noch zu Zeiten von dem lieben Markus, eurem Initiator dieses Podcasts, also Mowgli, dass ich dann, als ich mich mehr mit dem ganzen Vanlife auseinandergesetzt habe, auch über die Vanlust, also über Vanlust gestolpert bin, über Markus, über die Akademie, wo ich dann im Adventskalender von ihm ein Jahr Mitgliedschaft geschenkt bekommen hatte. Genau, und dann musste ich. Dann gab es natürlich kein Halten mehr, wenn alle, die da schon waren, auch unterwegs waren mit Camper, ob groß, ob klein. Dann wollte ich auch unterwegs sein. Und dadurch, klar, musste das Dachzelt her, das musste aufs Dach, das klappte auch alles. Es ist bei dem ersten geblieben. Das Auto hat inzwischen gewechselt, das wechselt alle 3 Jahre. Aber das Dachzelt bleibt und es bleibt so lange, bis der große Van da ist. Und damit habe ich schon so viele schöne Sachen erlebt mit dem Dachzelt, schon viele tolle Treffen begleiten können oder an Treffen teilnehmen können, bis hin zu Workshops gemacht, über die sprechen wir vielleicht nachher noch. Genau, ja, das war so der Wunsch, der Ruf nach Freiheit, nach Rauskommen, gerade in dieser Zeit der Krise, die mich doch ganz schön verändert hat, will ich mal sagen. Und das war eine sehr positive Entwicklung. Ich bin zumindest sehr zufrieden mit dem, wie es jetzt ist und auch mit meinem Umfeld und mit den ganzen lieben, netten Freunden, kann man schon sagen, die ich dadurch kennengelernt habe.
Ja, schön. Also, wenn eine Krise dazu führt, dass am Ende eine positive Entwicklung bei rauskommt, dann, auch wenn es sich vielleicht in dem Moment natürlich nicht so anfühlt, ne, aber im Nachhinein, also so in der Rückschau betrachtet, wenn man dann sagen kann, ist was Positives draus entstanden, dann, ja, hat sich das ja zumindest irgendwie gelohnt, durch dieses Tal zu gehen.
Absolut. Es lohnt sich auch, ich will nicht sagen, in diesem Tal zu verharren, aber sich dort mal aufzuhalten, mal um sich zu schauen und dann auch in sich zu schauen und zu gucken, okay, warum bin ich hier? Wer bin ich überhaupt? Um dann zu schauen, wo will ich hin? Was könnte ich tun? Was kann ich verändern? Kann viele Sachen aus der Vergangenheit verstehen. Wenn man sich damit auseinandersetzt, kommt das zwangsläufig, glaube ich. Und ich wurde da sehr positiv begleitet, professionell begleitet bei dieser Krise. Und habe einen Weg daraus gefunden.
Sehr schön. Und das Dachzelten hat wahrscheinlich auch irgendwie so einen kleinen Teil dazu beigetragen. Und genau, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was dir am Dachzelten so gut gefällt. Aber vielleicht auch, was die Herausforderungen sind. Aber erstmal, was du am Dachzelten liebst.
Also was ich liebe, ist erstmal, dass es einfach ist. Ne? Ich habe nur einen PKW, das Dachzelt ist drauf, ich packe das zwar im Winter ab und zu runter, gerade vor Werkstattterminen und so, aber das ist einfach, einfach, simpel. Die Herausforderung beim Dachzelten bin eigentlich ich eher selbst. Denn wo fahre ich hin? Fahre ich überhaupt wohin? Wo stehe ich? Will ich da stehen? Darf ich da stehen? Mache ich es einfach? Natürlich zeigt man beim Freistehen kein Campingverhalten, aber das Dachzelt muss trotzdem aufgeklappt werden. Das heißt, ich bin dann trotzdem da. Ich kann mich nicht unter irgendeinem Baum verstecken. Oder die Möglichkeit, auf andere Plätze zu fahren, die in Apps publiziert wurden. Ich muss es nur tun. Und das zu tun, damit zu jonglieren in der Zeit, die man hat, an freien Wochenenden oder auch unter der Woche, im Urlaub, mit Begleitung, sprich Kids, ohne Begleitung, da ist man vielleicht eher selber der sich da einschränkt. Oder aber der eben am Hebel sitzt und sagt, ja komm, geht los. Zwei, drei Kisten ins Auto, Vorräte aufgefüllt, ein Wasserkanister rein und los geht's. Das ist das Schöne. Man ist spontan, man kommt zurück vielleicht in die Base oder ich komm in meine Base zurück, in die Wohnung und zehre dann lange danach noch davon, was ich Schönes erlebt habe. Ne? Ob es jetzt Treffen waren oder ob es auch mal alleine weg war. Oder eben mit den Kindern, genau. Das ist sehr schön, das einfach machen zu können. Und diese Freiheit genieße ich, nutze sie aber noch einen Tick zu selten, würde gerne noch häufiger, aber mal sehen, was kommt.
Also theoretisch hättest du ja auch ein normales Zelt, sag ich mal, wählen können. Warum ist es dann doch das Dachzelt geworden? Also ich sag mal, ein normales Zelt im Sinne von so ein kleines Drei-Mann-Zelt, wenn du weißt, du bist häufig alleine unterwegs, einfach das Zelt ins Auto schmeißen und losfahren, wäre ja auch gegangen, theoretisch. Aber letztendlich ist es ja bei dir dann das Dachzelt geworden. Gab es da irgendwie einen bestimmten Grund für oder ja? Ist es einfach passiert?
Ich habe kurz drüber nachdenken müssen und hatte eigentlich gar keine Antwort. Aber ich glaube, es lag daran, ein Zelt hat jeder, haben wir alle. Aber diese, ich nenne sie jetzt mal Dachzelt-Community, die Dachzeltnomaden, da so ein Stück weit mitzumachen, dabei zu sein, ich glaube, das hat mich damals gereizt. Und heute habe ich einfach die Vorzüge des Dachzeltes und finde es gut. Das ist auch trotzdem eine tolle Community, auf der ich auch dieses Jahr schon auf einem Treffen war und dort einen Workshop gemacht habe. Aber ich glaube, das hat mich damals eher dazu bewegt, nicht nur mit einem Zelt unterwegs zu sein, sondern mit einem Dachzelt, weil das was Besonderes war. Und weil es da eine Community gab, die organisiert war, die Treffen veranstaltet hat. Ich glaube, ich wollte dazugehören, ja.
Ja, einfach so ein bisschen Anschluss haben, Kontakt haben und ja, das verstehe ich. Und es war ja eigentlich, also zumindest für mich, zu dem Zeitpunkt, also wo Corona ja losging oder in vollem Gange war, war es ja noch relativ neu. Also es war ja was, was Leute schon vorher gemacht haben, aber was noch nicht so populär war. Und also nach meinem Empfinden ist es so in dieser Zeit populär geworden. Man ist darauf aufmerksam geworden häufiger.
Ja, genau. Es ist noch viel populärer geworden, obwohl es Dachzelte ja echt schon ewig gibt. Auch ja, auf uralten Autos ist schon Dachzelte gab, aber ja, es ist exponentiell nochmal gewachsen, die Dachzeltanbieter, die Möglichkeiten, welche Dachzelte es gibt, ob mit Koffer oder eben mit Plane. Da gibt es noch viel, viel, viel mehr inzwischen. Aber ich habe meins gefunden oder es hat mich gefunden und ja, wir bleiben so lange da, bis es ein entweder anderes Aufstelldach gibt oder das Dachzelt eventuell ja auch trotzdem noch oben auf einem Van montiert werden kann. So lange bleibt es auf jeden Fall. Ja.
Wie habt ihr zueinander gefunden?
Fast vis-à-vis. Ich habe geguckt bei Kleinanzeigen, habe nach einem Dachzelt gesucht. Da kann man ja so einen Suchagenten starten, glaube ich. Was heißt nicht Suchagent, aber man kann eine Suche starten, die ist gespeichert, dann wird man benachrichtigt. Und tatsächlich habe ich im gleichen Dorf, in der Nachbarschaft, jemanden gefunden, der seins verkauft hat. Und als ich es abgeholt habe, konnte ich unser Garagendach sehen, wo die Solarthermieanlage drauf ist auf dem Garagendach. Also vis-à-vis derjenige, der es verkauft hat, der war Luftlinie 200 Meter entfernt. So haben wir uns
Ach,
gefunden,
witzig.
aber erst im zweiten Schritt.
Ja, also du hast es vielleicht vorher mal unbewusst gesehen, vielleicht im Vorbeifahren oder Vorbeigehen, aber nicht genau bewusst
Genau.
wahrgenommen.
Ja, nee. Genau, ja, und dann aufgebaut und überlegt, was brauche ich noch, was fehlt da drinne. Die Matratze war ein bisschen zu dünn. Als Seitenschläfer ist das nicht so angenehm. Dann gab's so, gibt's diese kleinen Kindermatratzen, 70 mal 1,40 passt. Die ist da noch mit drinne, damit das ein bisschen angenehmer ist. Plus natürlich die Möglichkeit, unterwegs arbeiten zu können. Das Zubehör, was man dafür braucht, habe ich mir zugelegt, um dann halt auch wirklich, ja, von unterwegs arbeiten zu können.
Das heißt, was hast du noch dabei zum Arbeiten?
Naja, was braucht man zum Arbeiten? Zum Glück stimmt die Zeitzone, solange ich hier unterwegs bin. Das ist so einer der drei wichtigen Punkte zum mobilen Arbeiten. Ansonsten wird es schwierig. Das andere ist natürlich klar Strom und das Internet, ne? Also ich habe einen mobilen Router mit einer unlimitierten Karte der Telekom, sodass ich wirklich arbeiten kann oder auch Daten nutzen kann ohne Ende. Bin da nicht eingeschränkt, habe ein gutes Netz, auf das ich mich verlassen kann. Natürlich ist der Speedtest, wenn ich irgendwo ankomme, so mit das Erste, was ich tue. Aber ja, das Internet ist eine wichtige Voraussetzung. Und das andere ist Strom, dass ich eine selbstgebaute Powerstation, also einen Lithium-Akku mit an Bord habe, der mich inklusive Kühlbox doch schon ein paar Tage am Leben erhält, ohne dass der Motor angeschmissen werden muss für den Booster oder das Solarpanel aufgestellt werden muss.
Ja, dann bist du ja echt voll ausgestattet.
Genau, ja, doch, eine Trenntoilette gehörte noch dazu, die gab es dann noch, die dann in einem extra Zelt aufgestellt wird. Das ist auch schön, wenn man doch mal auf die eigene Toilette gehen möchte. Zum Beispiel gibt es einmal im Jahr zwischen Himmelfahrt und Pfingsten eine kulturelle Landpartie, so heißt es auch wirklich, die im Wendland stattfindet und dort die Plätze sind oft ohne Toiletten, die dort angeboten werden zum Freistehen. Und da ist es schön, wenn man seine eigene Toilette an Bord hat oder dann neben dem Auto stehen hat.
Ja, genau. Ja, und mit dem Zelt, also ist ja total praktisch.
Ja, genau, doch, das ist super gut. Die Treppe muss man runter, das muss immer gehen, das geht auch und dann hat man sein stilles Örtchen, sein eigenes.
Ja. Wenn du dich für eine Sache entscheiden müsstest, was auf gar keinen Fall fehlen darf, was immer dabei sein muss, was wäre das? Was wäre dein allerwichtigstes Gadget?
Selbst ohne Arbeit ist es irgendwie das Internet. So ohne Internet kann ich dann doch nicht. Früher liebevoll Online-Andi genannt. Das war früher schon so. Aber so ohne ging nicht. Und Strom, ja, wenn der alle ist. Das ist mir tatsächlich passiert. Ich bin mal gepilgert, auch in der Zeit von Irun, das ist im Norden von Spanien, dann den Pilgerweg lang gelaufen an der Küste. Das ist der Camino del Norte, der Küstenweg. Am Ende natürlich bis nach Santiago de Compostela und gleich am ersten Tag zwischen Irun und San Sebastian hat es so einen Regenschauer gegeben, so einen Regenguss gegeben, dass mir das Netzteil vom Handy abgesoffen ist. Das funktionierte nicht mehr. Und ich hatte tatsächlich die folgenden Tage immer Stress mit dem Strom, dass der nicht gereicht hat. Und obwohl man meinen könnte, naja, wenn man pilgert oder wenn man schon so eine Tour macht, dann genießt man doch auch die Zeit offline. Aber nein, ich habe natürlich Kontakt zu den Kindern gehalten und das ein oder andere Bild im Status eingestellt. Und das war eine super, super tolle Zeit. Auch Kontakt gehalten zu den anderen Pilgern. Und es gibt natürlich eine App für Pilger, um die nächste Unterkunft zu finden. Also nee, ohne Strom, ohne Internet kann ich mir heute echt nicht mehr vorstellen. Das wäre eine Herausforderung. Ja, der würde ich mich stellen. Vielleicht kommt das irgendwann.
Kann ich total nachvollziehen. Also, das ist irgendwie ja traurig, weil früher ging es ja auch, ich sag mal so als Kind, ne, da brauchte man das irgendwie noch nicht. Also Strom, klar, irgendwie schon. Aber das Internet halt nicht. Das ist ja inzwischen so wichtig geworden. Aber ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen, ohne Internet, zumindest nicht, wenn ich unterwegs bin. Also wenn ich jetzt irgendwo leben würde, wo meine Freunde und meine Familie auch alle da wären. Dann würde das vielleicht gehen. Aber ja, wie du gerade sagst, einfach um Kontakt zu halten, um sich auszutauschen, um den Alltag irgendwie ja zu gestalten, wenn man unterwegs ist, dann ja, brauche ich auch unbedingt Internet. Und bei mir geht es sogar so weit, wenn ich unterwegs bin, egal ob ich alleine unterwegs bin oder auch mit Timo unterwegs bin, wenn wir an einen Ort kommen, wo kein Internet ist, dann kann ich da nicht bleiben. Also dann kann ich da nicht über Nacht bleiben.
Kann ich gut nachvollziehen, ja. Das ist komisch, oder? Das ist wie ohne Schlüsselbund aus dem Haus gehen.
Ja, voll.
Ja.
Ich habe dann irgendwie auch so ein Unsicherheitsgefühl, so das Gefühl, ich habe keinen Kontakt nach draußen.
Ja, aber das geht. Ich glaube, das können wir irgendwann wieder lernen. Ich hoffe nicht, dass wir es müssen, aber es ist bestimmt eine schöne Herausforderung, das mal zu machen und zu sagen, okay, ich mache es einfach, weil ich es möchte. Das hätte ich auch können, aber dann hätte ich eine extra Kamera mithaben müssen wahrscheinlich, weil ich gerne Fotos mache. Und ich hätte einen kleinen Reiseführer dabei haben müssen. Und es gibt natürlich andere Leute, die man fragen kann. Ne? Also wie hab ich Kontakt zu Mitpilgern? Das geht einfach. Man läuft ein paar Schritte miteinander, man trifft sich abends wieder, dann läuft man den ganzen nächsten Tag zusammen. Und irgendwer weiß schon, wo es lang geht, ist den Weg vielleicht schon mal gelaufen oder man fragt einheimische Passanten, das geht alles. Und so geht es natürlich auch im normalen Leben, wie auf dem Campingplatz, ne? Wenn du irgendwo hinkommst und merkst, für die zwei Heringe, so viel sind es nur beim Dachzelt, brauche ich einen Hammer. Und dann wird es schon jemanden geben, der einen hat. Wenn man auf dem Campingplatz ist, sollte das klappen oder es tut ein Stein.
Ja.
Und es geht halt auch immer ohne, ne? Ohne die normalen Werkzeuge, die man sonst nutzt. Ein bisschen um die Ecke denken oder eben einfach mal hilfesuchend um sich schauen. Das passt.
Ja, genau. Also theoretisch, ne, geht es schon. Aber wenn ich jetzt dran denke, irgendwie Routenplaner, also ohne irgendwie Google Maps oder so, ja, man kommt auch irgendwo wie an, wahrscheinlich. Oder man muss sich dann eine Straßenkarte holen, so wie es früher war, ne, wie unsere, gut. Ich sage jetzt, wie unsere Eltern das gemacht haben.
Auch ich auch noch. Ich bin
Du auch.
durch Hamburg mit dem Falkplan gefahren. Weißt du, die so mit den verschiedenen Ebenen zum Umblättern. So bin ich gefahren. Ja, so habe ich Hamburg kennengelernt. Das war ja nicht meine Geburtsstadt, aber irgendwann sagst du so, okay, ich weiß nicht, wo ich bin, Straße finde ich nicht. Ach egal, du fährst mal so lange, bis du auf den Ring kommst. Und dann weißt du, du musst den Ring in der Regel, wenn du stadtauswärts gefahren bist, links oder rechts rumfahren, um da hinzukommen und dann kennst du dich wieder aus. Aber das ist beim Laufen mühsam und bei den Pilgerwegen gibt es natürlich nicht nur eine App und nicht nur GPS und es gibt nicht nur einen Reiseführer oder andere Leute, sondern da gibt es immer gelbe Pfeile und eine Muschel und so findet man natürlich dann auch seinen Weg. Ne? Wie auf der Straße gibt es Schilder für die nächste Großstadt oder es ist ein Campingplatz ausgewiesen. Das geht alles, das würde alles gehen. Ein bisschen beschwerlicher, aber auch das kann man ja wieder üben und lernen.
Ja, eigentlich, jetzt wo ich so recht drüber nachdenke, wäre das vielleicht doch mal eine coole Challenge, so für den nächsten Urlaub. Einfach mal, man muss ja nicht gleich den ganzen Urlaub ohne Internet verbringen, aber vielleicht einfach mal einen Tag versuchen, ohne Google Maps klarzukommen.
Genau, oder irgendeine andere Navi-App. Und dann wirklich auch mal von A
Genau.
nach B zu fahren oder irgendwas zu erreichen. Gab es auf einem der letzten Treffen auch einen schönen Workshop, wo Navigieren nach Karte ge gezeigt wurde. Oder einen anderen Workshop, wo Knoten machen gezeigt wurde. Aber ja, man kann alles wieder lernen und es gibt immer schlaue Leute, die das noch können. Ja, und einem das zeigen.
Ja, apropos zeigen.
Jo.
Du hast ja auch eine ganz spannende Idee gehabt. Aufmerksam, also wir kannten uns schon vorher, aber auf deine Idee aufmerksam geworden bin ich damals durch das, wie heißt es noch, bei der CMT?
Campfire?
Campfire, ja, genau.
Natürlich.
Campfire der Ideen. Ja,
Ja.
haben wir ja selber auch mitgemacht, aber mir fiel der Name gerade nicht ein. Genau, Campfire der Ideen. Da habe ich das erste Mal gehört oder gesehen, was du für eine coole Idee hast. Erzähl doch mal, was du dir da ausgedacht hast und wie du da drauf gekommen bist.
Ich gehe ein paar Schritte zurück. Das ist ja eine Idee, die was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und damit hat es eigentlich auch begonnen, nämlich dass wir 2006 uns einen Kaminofen angeschafft haben, der mit an die Heizungsanlage integriert ist. Das heißt, der hat einen Wasseranschluss und gibt die ganze Wärme nicht nur an den Raum ab, wenn er läuft, der Kaminofen, sodass man dann die Fenster aufreißen muss, gerade in der Übergangszeit, sondern der gibt sehr viel Wärme auch an die Wassertasche ab, an den Wasserkreislauf. Das ganze Wasser wird dann gespeichert im Keller. Da steht ein Speicher, der das heiße Wasser speichert und dadurch kann ich das zum Duschen nutzen oder für andere Räume zum Heizen nutzen. So fing das an. Und neben der Solarthermieanlage, wo ich eben sagte, auf dem Garagendach, genau, auch alles schon nachhaltig. Der Punkt beim Holzofen ist natürlich, dass man auch Holz bekommen muss. Das kann man sich entweder fertig gespalten und gesägt und abgetrocknet anliefern lassen. Dann muss man es nur noch ein bisschen aufstapeln und einsortieren und dann in kleinen Portionen ins Haus tragen. Aber nee, das haben wir nicht gemacht. Wir haben über den Förster aus dem Landesforst hier die Kronen bekommen von den Bäumen, die die Försterei schon verwertet hat. Das heißt, die haben den unteren Teil genommen, den dicken Stamm, haben den verkauft und wir haben die Kronen bekommen als Selbstwerber, durften die halt sägen im Wald und haben die dann nach Hause gebracht mit dem Hänger. Später haben wir dann das Zeug nicht mehr aus dem Wald geholt, das Holz, sondern haben uns das aus Hamburg liefern lassen von der Firma, die in Hamburg Bäume gefällt hat. Und dann gab es das Holz eben auf den Hof gebracht. Und dort musste das eben noch gesägt und gespalten werden. Und wenn man das macht und viel Holz sägt, das sind ja immer so zwischen 30 und 33 Zentimeter lange Stücken oder Teilstämme, die dann später gespalten werden, dann fallen sehr viel Sägespäne an. Und mit diesen Sägespänen wusste ich immer nichts anzufangen und wusste nicht, wohin damit. Dadurch, dass man beim Sägen mit einer Motorkettensäge natürlich die Kette schmieren muss und da Öl dran ist, auch wenn es biologisch abbaubares Kettensägeöl ist, was sich dann natürlich auch in den Spänen wiederfindet, möchte man das nicht in seine eigenen Beete kippen, irgendwie zum Bodenschutz oder wir wollten das nicht und auch nicht in die Gemüsebeete, das passte einfach nicht. Also habe ich einen Nachbarn gefragt, sag mal, kann ich die bei dir irgendwo hinkippen? Und der hat einen Wall, auch mit heimischen Hölzern und war da auch sehr, sehr penibel, aber er hat gesagt, ja, das kannst du machen. Und irgendwann sind wir darauf gekommen, dass er ganz viel Wachs hat aus einer Hamburger Kirche, den er selber nicht mehr verwerten konnte. Und dann haben wir versucht, aus diesen beiden Rohstoffen, also Sägespänen und Kerzenwachsresten, noch was Simples, Einfaches, aber doch Nützliches zu machen. Und dann habe ich diese Sägespäne genommen, in einen alten Bettbezug gefüllt, sodass das wie so ein richtig dickes Kissen ist, habe das oben auf diesem besagten Speicher im Keller, diesen Pufferladespeicher, oben drauf getrocknet, dass die Späne schön trocken sind und nicht kompostieren. Habe dann später den Wachs in den Topf geschmolzen zusammen mit dem Nachbarn. Dann haben wir die Sägespäne da reingerührt und dann kamen wir auf die Idee, das in Eierkartons abzufüllen. Und daraus entstanden sind dann tatsächlich diese Ofenanzünder, Kaminanzünder oder wie sie halt jetzt heißen, Eizünder, die nachhaltig sind, die praktisch sind, die lange brennen, die zuverlässig sind. Und jetzt schließen wir den Kreis. So haben wir uns dann schlussendlich ja auch kennengelernt. Mit dieser Idee hatte ich mich beworben bei Campfire der Ideen. Und genau, da haben wir uns kennengelernt, zumindest dann alle im Team. Denn ihr habt da auch mitgemacht mit eurer Camp and Connect App.
Genau, so
Ja,
war's.
glückliche Fügung. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, also ich finde diese Idee total genial. Also ich liebe Upcycling. Ich finde das total cool, wenn man eigentlich aus Abfallprodukten in Anführungsstrichen noch ja, Sachen wiederherstellen kann, dass man die irgendwie noch weiter nutzen kann. Also diese Kreislaufwirtschaft ja irgendwie ja, betreiben kann. Und habe ich mal mit unserem Nachbarn drüber gesprochen. Der sagte, er hat das auch mal versucht, aber er hat es nicht hinbekommen, dass die gebrannt haben. Habt ihr da irgendwie rumgetüftelt mit dem richtigen Verhältnis Wachs zu Sägespäne? Oder ist es einfach Zufall, dass es so gut geklappt hat? Oder hat er vielleicht irgendwie was falsch gemacht?
Nein, da kann man nichts mehr falsch machen. Das ist einfach probieren. Und man kann natürlich zu wenig, also was ich mache, ist, ich nehme immer einen Topf, inzwischen Töpfe, die so Einkochtöpfe sind, damit das nicht zu heiß wird. Die haben eine Temperaturregelung, die sind sicher. Da kann nichts überkippen, auf eine heiße Platte kommen und sich entzünden. Also so ein bisschen Arbeitsschutz und Brandschutz spielt dabei eine Rolle, auch in den Workshops, die ich mache. Also da kann man vom Verhältnis nicht viel falsch machen. Wenn es zu wenig ist, zu wenig Wachs ist, zu viel Späne, dann wird das ganze Gemisch sehr trocken und krümelig. Wenn es zu viel Wachs ist, das merkt man dann aber schon, wenn es von der Schaufel läuft und tropft beim Einfüllen in die Kartons, dann sappt der ganze Karton durch und dann hat man später vielleicht auch unten am Karton noch Wachsreste, die da durchgelaufen sind. Das ist einfach ausprobieren und sonst wieder nachkippen. Wie wenn du eine Mehlschwitze machst und merkst, okay, da muss noch mehr Milch oder Wasser rein, weil es noch zu viel Mehl und Butter ist oder so. Genau das Gleiche.
Okay.
Einfach, ja, ein Süppchen kochen, so nenne ich es, wie so eine Haferflockensuppe. Das richtige Verhältnis ist auch jedes Mal anders. Jede Späne sind anders. Mal ist mehr Staub dazwischen, also Holzstaub. Mal ist es, sind es sauberere Späne. Nee, einfach machen. Also ich kann da nur zu ermuntern, das nachzumachen und sich seine eigenen Anzünder zu machen, auch im heimischen Haus und Garten, wenn man auf ein paar Sachen sich achtet, die die Sicherheit betreffen, einfach machen. So kriegt man was
Ja.
super, super Schönes zusammen und es brennt lange, es brennt zuverlässig, man kriegt damit auch große Eichenstämme an oder Eichenscheite an. Ja, ist eine schöne Geschichte draus geworden und gar nicht mal nur das Produkt ist so toll dabei, sondern man hat oder ich habe immer was dabei, was ich verschenken kann. Wenn ich was über eBay Kleinanzeigen oder Kleinanzeigen heißt es nur noch, bekomme, was zu verschenken war, dann schenke ich was zurück. Ich habe Samstag, Freitag oder Samstag von der Nachbarin Fallobst bekommen, also Äpfel bekommen, so kleine Äpfel, die teils wurmstichig waren, habe dann Apfelmus draus gekocht und habe mich natürlich mit einer Packung Eizünder und einem Glas Apfelmus bedankt. Also man kann immer was zurückgeben. Das ist ein Kreislauf. Und das Beste war, nicht das Beste, aber auch eine Geschichte war, dass ich einen Schuster mal damit bezahlt habe. Mit einer Packung
Tatsächlich.
Eizünder. Genau, also da ging es um eine Fahrradtasche, die gerissen war. Die war eingerissen unten und die hat er zusammengeflickt. Und dann habe ich gefragt, ob er eben auch einen Ofen hat. Und er so, ja, Schwester oder er, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja, was hast du denn? Ja, ich hole mal. Und dann, ja, cool, haben wir getauscht.
Ja,
Reparatur gegen
witzig.
Heizünder. Ganz simpel.
Ja, richtig cool.
Ja.
Und was ich ja auch so schön finde, es kann ja auch eine verbindende Aktivität sein, weil du bietest dazu ja auch Workshops an.
Genau, das ist in den letzten, in let, im letzten Jahr und in diesem Jahr entstanden oder andersrum. Noch früher, vorletztes Jahr, gab es ein Treffen von Camp and Work auf einem Campingplatz in Tulba, wo ich das erste Mal diesen Workshop gemacht habe. Dann war letztes Jahr Pause. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich auf Events schon 1, 2, 3, 4, 4 Workshops gemacht. Und zwar geht es darum, dass ich viele Rohstoffe habe. Also ich habe viele Eierkartons, viele Sägespäne in Kaffeesäcken, also 8 oder 9 Kaffeesäcke, ganz, ganz viele Kerzenwachsreste habe ich. Und biete an auf Veranstaltungen, auf Campertreffen, ob groß, ob klein. Das Größte war halt eins, wo wir, glaube ich, auch weit über 1000 Leute waren, auf dem Dachzelt-Nomaden-Festival in Hameln. Genau, da waren wir eine schöne Gruppe und haben dort gemeinsam nach einer kurzen Einführung eben so ein bisschen Brandschutz ist ein Thema. Dann haben wir einen kleinen Wettbewerb gemacht, dass in zwei Gruppen die brennenden Eizünder von Hand zu Hand weitergegeben werden mussten, um so ein bisschen die Scheu zu verlieren, sich zu verbrennen. Denn das ist erstmal ungefährlich, wenn man das vergleicht mit einem Esbit-Anzünder, der ja sofort komplett in Flammen steht. Ist es bei dem Anzünder halt nicht so. Der fängt langsam an zu brennen. Den kann man weitergeben und genau, natürlich, eine Gruppe gewinnt immer. Und dann geht's los ans Handwerken. Dann wird der schon geschmolzene Wachs, den stelle ich auf den Boden in dem Topf und dann rühren die Teilnehmer ihre Späne darunter. Rühren nach und dann kommt nochmal wieder Späne rein, dann wird nochmal geguckt und irgendwann geht es dann ums Abfüllen und dann wird der Rest der Teilnehmer die Eierkartons schon vorbereitet haben, die dann, naja, mit der Originalpappe, die wird dann entfernt, die wird runtergerissen, dann kommt eine neue Aufkleber rauf, der das Produkt beschreibt. Und dann wird hier die Masse abgefüllt in die Eierkartons und dann kann jeder seine eigene Packung Eizünder mitnehmen und hat damit 10 warme Abende, wo er sein Feuerchen mit entzünden kann.
Oder was zum Tauschen.
Oder von mir aus auch was zum Tauschen. Genau.
Oder zum Verschenken.
Genau, verschenken
Ja.
geht auch, ja. oder nachmachen. Ne? Es ist halt wirklich auch eine Anleitung, okay, man hat es mal gemacht, das ist alles nicht so schwer, kann ein bisschen Schweinkram sein. Der Topf danach, den will man vielleicht nicht mehr zum Kochen nehmen. Aber wer die Möglichkeit hat, das im Garten oder im Keller allein zu machen, sehr gerne. Ja.
Ja, super schön. Genau, du hattest das ja bei uns auch auf dem All-In-Treffen angeboten, so ein Workshop. Und da waren ja viele begeisterte Gesichter dann dabei, die das mitgemacht haben. Genau, und wir haben von dir auch schon ein Geschenk bekommen, ein Eizündergeschenk.
Jo.
Und auch schon erfolgreich verwendet. Also, ja, ist richtig, eine richtig tolle Idee. Und wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gern so einen Teil, kann man das auch irgendwie bei dir erwerben?
Ja, das ist in Arbeit. Ich hatte die Eizünder in einem Unverpacktladen in Elmshorn, physikalisch in einem Geschäft. Da sind sie im Moment nicht mehr. Aber ich werde sie wieder anbieten in einem Shop, der gerade entsteht, der, wenn der Podcast raus ist, auch schon live ist, vielleicht noch nicht mit den Eizündern, aber dann, das kommt noch. Aber der Shop von Camp and Work, also shop.camp-work.de, der ist es, da kommen sie auf jeden Fall rein und das wird, glaube ich, auch der erste Online-Shop sein, wo sie dann richtig drinne sind. Dadurch, dass ich im Angestelltenverhältnis noch arbeite, habe ich mache ich das wirklich alles nur nebenbei. Ich habe gar nicht so viel Zeit, mich darum zu kümmern, die, ich sag mal, auch zu verteilen, richtige Läden zu bestücken damit. Das kriege ich nicht hin. Das möchte ich im Moment auch nicht. Aber es wäre natürlich schön, wenn sie dort wären, in den Läden und verkauft werden würden, ob es ein Hofladen ist oder ob es andere Unverpacktläden sind, ob es Campingplätze sind. Das wäre super. Aber die Priorität liegt bei mir halt noch woanders. Und deshalb freue ich mich jetzt erstmal, wenn Sie dort in den Shop kommen, der gerade aufgebaut wird. Und da werden Sie online zu bekommen sein oder alternativ über eine Direktnachricht, über WhatsApp oder über einen Anruf bis hin zu über Instagram, über das Konto kann man mich gerne kontaktieren, wenn man welche haben möchte.
Genau, das kommt auf jeden Fall unten in die Shownotes, die Links dazu.
Sehr schön, danke.
Genau, weil es hat ja nicht jeder die Möglichkeit oder die Zeit oder die Lust, die Anzünder selber herzustellen. Aber da sie ja so eine tolle, nachhaltige Möglichkeit sind, um den Ofen anzuzünden oder das Lagerfeuer anzuzünden, finde ich das cool, dass du die auch im Shop anbietest dann bei Camp and Work.
Genau, ja, das ist der Plan und das Projekt ist schon sehr weit vorangeschritten. Wir werden das ganz öffentlich machen auf dem Vanlife-Treffen für Ropolis. Da wird es bekannt gegeben werden und wie gesagt, wenn der Podcast rauskommt, dann ist das schon Geschichte, denke ich. Also passt das, wenn ich das jetzt schon ankündigen darf. Ja, genau.
Toll. Da
Vielen
freuen wir
Dank.
uns drauf. Ja, genau. Jetzt hatten wir ja eben schon kurz darüber gesprochen, wie wir uns kennengelernt haben. Jetzt weiß ich gar nicht, war das auch der Moment, wo du auf die App aufmerksam geworden bist, also durch das Campfire der Ideen, oder kanntest du die App schon vorher, Campen Connect?
Nein, ich kannte sie schon vorher, beziehungsweise kannte ich die Pläne der App oder das, was du, was ihr vorhattest, schon viel früher. Denn
Aha.
als ihr in den Anfängen wart, habt ihr ein Fundraising gemacht, wenn du dich
Ja,
erinnerst.
genau.
Genau. Das hat ja leider nicht geklappt, aber als ich das gelesen hatte, fand ich das Projekt so cool, wirklich, dass ich gesagt habe, das Projekt muss trotzdem laufen, auch wenn es jetzt diese Hürde nicht erreicht hat, damit dann von allen unseren Konten dann der gespendete Beitrag abgebucht wird. Und ich meine, da habe ich schon zu dir oder Timo Kontakt aufgenommen und habe gesagt, hey, in Anführungsstrichen, Vorschusslorbeeren, ihr seid es wert, ihr sollt es haben, wie kann ich bezahlen? Und was mich umso mehr freut, ist das, was daraus geworden ist, auf der einen Seite, dass wir uns kennengelernt haben und eine andere Idee, die da noch mit dahinter steckte, dass die Communities auch umgesetzt wurden. Denn ich fand die Idee damals so super, dass ich meinem großen Sohn davon erzählt habe und der sagte, ja cool, das bräuchte ich auch fürs Angeln. Vielleicht gibt es ja eine Camp and Fish App, die könnte etwas in der Welt schreiben. Aber ja, so haben wir uns kennengelernt. Das war cool. Schon, ich weiß nicht, wann habt ihr angefangen?
Ja, genau, das war also angefangen mit dem Crowdfunding haben wir 2020 über den Winter hin, also zu 2021. Und 2021 im April kam die App dann raus.
Ja.
Also das Crowdfunding lief dann über den Winter und ja, hat nicht geklappt. Also wir haben den Mindestbetrag nicht erreicht, wie du schon gesagt hast.
Ja.
Und wir haben aber gesagt, nee, die Idee, die ist cool, wir glauben da dran, wir brauchen diese App und wir versuchen es trotzdem und haben dann ja unsere Sparschweine geplündert und haben die App dann trotzdem entwickeln lassen.
Ja, zum
Genau, und du
Glück.
warst einer der ersten, der da mit bei war.
Ja, indirekt natürlich, als stiller Unterstützer vielleicht. Aber ja, umso mehr, umso schöner, dass das halt auch geklappt hat, ne? Sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen. Dann
Das
würde vielleicht der
stimmt, ja.
Markus sein, würde mich auch freuen. Liebe Grüße. Aber die App ist wirklich toll und gerade die Communities, die ganze Entwicklung, ihr als Team seid top, dynamisch. Ideen, Vorschläge werden angenommen, werden bedacht und finden irgendwann eine Umsetzung. Das ist super. Oder natürlich auch mal verworfen. Aber ja, das finde ich super, wenn die Wege kurz sind und dann ein sympathisches Team dahinter steckt.
Vielen lieben Dank für die Komplimente.
Gerne.
Ja, genau. Ja, freut uns auch total. Und ja, es ist letztendlich, also die App ist jetzt so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Also am Anfang sind wir nur mit dem Radar gestartet und jetzt gibt es ja noch viele weitere Funktionen und ja.
Und es gibt immer Menschen, die Kontakt suchen, die Sachen planen, die eine Reisebegleitung suchen, die spontan Hilfe brauchen oder die einfach wissen, okay, da wäre jemand in der Nähe. Natürlich, auf dem Campingplatz kann ich auch jemanden ansprechen. Aber wenn es mal wirklich auf dem Kaffee ist, sich irgendwo zu treffen, schöne Sache, schöne App, finde ich gut. Und auch gerade das Community Management. Es gibt schon ein paar Communities. Ich glaube, in einer Community bin ich auch schon beigetreten. Aber da gibt es noch viel mehr und da wird sicher noch viel mehr kommen.
Auf jeden Fall.
Cool.
Du hast es gerade schon gesagt, man kann ja auch auf dem Campingplatz Leute ansprechen, wenn man nicht so ein Schisser ist wie ich. Was ist denn so dein Tipp, um mit anderen Campern ins Gespräch zu kommen? Hast du da irgendwelche bestimmten Themen oder irgendwelche Standardsätze, die du sagst, oder wie machst du das so?
Ich bin eigentlich auch nicht so kommunikativ, aber wenn man dann erstmal irgendwie so den ersten Punkt überwunden hat, dann geht's. Ich lasse mich natürlich auch gerne ansprechen, aber ja, sei es der Hammer, der einem fehlt, sei es irgendeine Kleinigkeit, das ist wie in einer neuen Mietswohnung, da ist kein Kaffee im Haus oder da fehlt der Pfeffer, dann klingelt man beim Nachbarn. Es gibt immer Möglichkeiten, man muss es wollen, man muss es zulassen, aber einen richtigen Tipp. Nee, einfach offen, nett, freundlich.
Den Vergleich mit dem Mietshaus, den finde ich cool. Also, ne, im neuen Haus klingelt man einfach mal, sagt, hallo, ich bin Bea, ich wollte nur mal hallo sagen, wir sind jetzt hier Nachbarn.
Genau.
gut, so 1:1 wäre das wahrscheinlich komisch, aber einfach mal rüber zu gehen zu seinen Nachbarn und zu sagen, moin, ich bin Bea, wenn ihr was braucht, sagt Bescheid oder cooles Fahrzeug oder irgendwie sowas in die Richtung.
Natürlich, ne? Eine kurze Vorstellung, einmal Hallo sagen, ich bin mit Dachzelt, seht ihr ja irgendwie unterwegs oder genau, ich bin der Nachbar, wenn irgendwas ist, sag Bescheid. Genau.
Ja. Ja, ist, glaube ich, heutzutage eher weniger geworden, ne? Man ist eher so für sich, aber es wäre doch schön, wenn das noch ein bisschen wieder mehr werden würde.
Ich glaube, es kommt auf die Plätze drauf an und es kommt aufs Wetter drauf an. Aber es kommt immer auf einen selbst drauf an. Du kannst jeden noch so griesgrämigen einmal freundlich begrüßen und entweder der ist stumm oder der zieht die beiden Mundwinkel hoch und sagt, ja Mensch, schön, der spricht mich an, das ist cool, der ist nett. Und dann kommt ein Gespräch in Gang. Das weißt du vorher nicht. Aber wenn du nicht anfängst, wirst du es nicht rausfinden. Oder du willst es selber nicht, aber dann ist es auch für dich wiederum okay, ne? Wenn du selber gerade nicht offen bist für ein Gespräch.
Ja, und man darf sich nicht entmutigen lassen, ne? Also wenn man jetzt auf jemanden zugeht und die Person, die möchte irgendwie gar keinen Kontakt und sagt dann, ja, so, und dann war es das wieder, dann ist es ja auch voll okay. Man weiß, woran man ist und Ja, das kann beim nächsten dann schon wieder ganz anders sein.
Erstens kann es beim nächsten anders sein und zweitens kann der ja auch irgendwann wieder auf dich zukommen, kann sich berappeln oder selbst wenn nicht, kannst den Menschen nicht ändern, ne? Der ist so und seine Laune ist gerade so oder seine Bereitschaft, sich mitzuteilen oder Kontakt aufzunehmen, ist einfach so, wie sie ist. Das ist okay, aber du würdest dich vielleicht ärgern, wenn du nicht wüsstest, ob da ein Gespräch zustande gekommen wäre und man vielleicht hätte noch zwei, drei mehr Sätze gesprochen, bis hin dazu, gemeinsam an dem Feuer gesessen zu haben, abends. Wenn du den ersten Schritt nicht machst, wenn ihn der andere nicht tut, dann passiert natürlich auch nichts.
Das stimmt.
Klar.
Hast du schon mal eine Begegnung gehabt, die besonders lustig war oder besonders schön oder die dir einfach im Kopf geblieben ist, weil sie so speziell war?
Begegnung jetzt direkt nicht. Ich hatte tolle Treffen, ich habe tolle Menschen kennengelernt jetzt in der Zeit. Wie auch beim Pilgern, man kommt in gute Gespräche, man steigt teils tief ein, teils ist es oberflächlich. Also ich habe wirklich von den Campern, die so unterwegs sind, viele nette, liebe Menschen kennen und lieben gelernt. Aber eine komische, eine witzige Begegnung war tatsächlich jemand, den ich namentlich sogar benennen kann, und zwar auf dem Katani-Camper-Treff. Da war der junge ältere Mann, der auch was mit Kerzenwachs macht. Den fand ich total super. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie er heißt. Irgendwas mit O. Oshi? Oshi?
Ja,
Mit dem Anhänger, mit dem
genau.
Drohnenanhänger. Das finde ich ist echt eine Marke. Das ist ein super knuffiger Kerl, der tolle Sachen macht mit seinen Kerzen halt auch, ne? Mit den Fackeln für den Garten. Das ist ein Mensch, der mir so in kürzerer Zeit noch in Erinnerung ist. Und dann gibt es Icke. Icke gibt es, ich glaube, an der Störmündung. Ich glaube, an der Störmündung in die Elbe, das ist ein Binnenkapitän, der aus Berlin, aus der Berliner Ecke kommt. Und der ist dort der Hafenmeister. Und der hat auch drei Stellplätze. Das ist ein super knuffiger Typ auch, auch ein witziger. Genau, so der ist mir so in Erinnerung geblieben. Von denen, mit denen ich nicht regelmäßig auch Kontakt habe. Ne?
Also Grüße gehen raus an Oschi und Icke.
Genau, so ist
Cool.
es. Ja.
Ja, schön. Ja, dann sind wir tatsächlich schon am Ende unseres Gesprächs. Eigentlich schade, ne? Eigentlich
Ja,
könnten wir noch weiter
wir können ja
quatschen.
jetzt die Mikros ausschalten, ja, den hören wir uns nicht mehr. Wir beenden die Aufnahme und klönen noch ein bisschen weiter. Nee, es hat mich riesig gefreut. Mein erster Podcast überhaupt. Natürlich rede ich viel den ganzen Tag am Telefon bei der Arbeit, aber was über sich zu erzählen oder eben über ein Produkt zu erzählen, was man mal entworfen hat, mit Hilfe, und da möchte ich ganz kurz die Ninja noch erwähnen, die das Design gemacht hat für die Eizünder, wo ich mich nochmal bedanken möchte. Die Ninja vom Lütschehoff, die hat mir da sehr bei geholfen, und der größte, Entschuldigung, Arschtritt kam natürlich durch den Wettbewerb an sich, ne? Da, wo ihr auch teilgenommen habt. Ohne den wäre ich nicht mit den Eizündern überhaupt mal aus dem Quark gekommen, wie das so schön heißt. Die gibt's, die gab es auch schon vorher lange, aber sie hatten nie einen Namen, sie hatten nie eine Verpackung. Und ich freue mich riesig, dass ich damit jetzt mal Workshops geben kann, dass ich das den Upcycling-Gedanken in die Welt tragen kann, wozu natürlich dann auch der Podcast ein schöner Beitrag ist. Also vielen Dank, vielen lieben Dank von mir für die
Sehr
Möglichkeit, sich
gerne.
mit dir und dem Campen Connect Podcast austauschen zu können. Und freue mich auf das nächste Treffen.
Ja, da freue ich mich auch drauf und sehr gerne. Also ich liebe es ja, Geschichten zu hören von Menschen. Ne? Deswegen mache ich ja auch dieses Format so gerne. Ich höre einfach gerne, was Menschen erlebt haben, weil ich finde immer, man kann voneinander noch so viel lernen durch diesen Austausch, einfach ja zu hören, wie machen das andere, neue Ideen kennenzulernen, Inspiration zu bekommen. Und dann so besondere Ideen wie jetzt die von dir mit dem Eizünder dann auch noch mal ja, publik zu machen, dass noch mehr Leute davon erfahren und ja, vielleicht noch von dieser Idee was lernen können, sich mit dir in Kontakt setzen können, vielleicht sich nochmal austauschen können, ne? Also ich finde einfach, das ist ja, wertvoll und ich mache das sehr gerne. Deswegen vielen Dank, dass du dabei warst und hier uns deine Geschichte erzählt hast und von deiner Idee.
Vielen Dank.
Dann sehen wir uns ja bestimmt bald wieder, lieber Andreas.
Ja.
Und bis dahin, liebe Grüße.
Alles Gute. Ciao.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, euch die Campo Connect App runterzuladen, um euch mit campingbegeisterten Menschen auf der ganzen Welt zu vernetzen, Camper-Events zu finden und euch auszutauschen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden, abonniert den Podcast und bleibt gespannt auf weitere Episoden. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Camping.